Sodi Chornamla, Chamchu Padu Dagni Kyapsu Chi, Magi Chin Sodi Pesunam Ki, Drola Penjil Sanje Drukai Shoi, Sanje Chidam Sodi Chornamla, Chamchu Padu Dagni Kyapsu Chi, Nagi Chin Sochi Pesunam Ji, Dola Penjir Sanje Drupai Shoi, Sanje Chidam Sochi Chornam La, Chanchu Badu Dagni Pyapsu Ji, Nagi Chin Sochi Pesunam Ji,
Gestern wurde ja so ein bisschen der Unterschied dargestellt, eben zwischen der buddhistischen Auffassung von einem wahren Selbst und eben der hinduistischen Auffassung eines wahren Selbst. Und dass hier also, abgesehen davon, dass hier eben das gleiche Wort auch unter Umständen verwendet wird, hier doch unterschiedliche Bedeutungen damit einhergehen. Und dann ist es eben auch notwendig zu wissen, dass jetzt aus buddhistischer Sicht es hier auch kein einheitliches Wesen gibt, sondern dass es hier unterschiedliche Beschreibungen gibt, je nachdem, wie sich dies eben bei der Buddhaschaft verhält, durch die Bodhisattva-Stufen hindurch, dass das selbst einen Wandel durchläuft auf all diesen Stufen, auch zum Beispiel in Hinsicht der Stufen der Verwirklichung entsprechend des Shravakayana, des kleineren Fahrzeugs. Und hier gibt es eben unterschiedliche Beschreibungen der einzelnen Qualitäten und Eigenschaften. Und auch bei Anfängern, neuen Praktizierenden auf dem Weg, da gibt es eben Beschreibungen, wie sich das selbst dort gestaltet, wie es dort zu verstehen ist. So ganz allgemein bei eben normalen, gewöhnlichen Menschen, die wir sind, er kann jetzt nicht sagen, wie weit ihr jeweils in eurer Praxis vorangeschritten ist, aber er geht dort davon aus, dass wir, die meisten, die wir hier sitzen, gewöhnliche Menschen sind. Und da verhält sich das selbst eben in bestimmter Art und Weise. Und dazu wird er jetzt ein bisschen was sagen. Auch bereits in der Zuflucht ist hier zweimal die Rede von einem Selbst, von einem wahren Selbst. Nämlich einmal mein wahres Selbst oder mein Selbst nimmt Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Und dann ist in der Folge auch die Rede, dass selbst die Taten wie Freigebigkeit und so weiter, die durch mein Selbst begangen wurden. Das ist die wörtliche Formulierung in der Zufluchtsformel. Es wird manchmal mit Ich einfach übersetzt, ja. Zur Anmerkung. Das sind nicht viele Worte, eigentlich nur ganz kurz, nur vier Zeilen und schon taucht das Selbst zweimal auf. Und da gibt es eben eine zweifache Unterteilung, die man hier im Prinzip auf dieses Selbst vornehmen muss. Da gibt es einmal eben das Wesen oder das Selbst hinsichtlich der relativen Wirklichkeit und einmal hinsichtlich der absoluten Wirklichkeit. Im Rahmen der absoluten Wirklichkeit, was man da eben unter dem Wesen oder dem Selbst versteht, ist eben die Buddhaschaft an sich, der Buddha-Zustand an sich. Hinsichtlich im Rahmen der relativen Wirklichkeit, was hier als Selbst oder Wesen definiert ist, das ist eben dieses grobe Ich, basierend auf dem Anhaften an den fünf Skandhas. Und dieses Selbst, das festhält an den fünf Skandhas, den fünf psychophysiologischen Komponenten, die unsere Person ausmacht, wie Körper und die ganzen geistigen Komponenten. Daraus heraus, das ist vorhanden, daraus heraus entsteht dann Karma, entstehen alle möglichen Handlungen aufgrund von Geistestrübungen, Geistesplagen und die zur Folge dann eben die Wiedergeburt haben. Was hier eben Karma angeht, ist auch wichtig zu verstehen, dass Karma nicht notwendigerweise was Negatives ist, sondern das ist in zweierlei Hinsicht zu verstehen. Da gibt es gutes Karma und schlechtes Karma. Wie kann man sich die relative Wirklichkeit hier vorstellen? Nun, das Beispiel, das hierfür gerne verwendet wird, ist der Traum. Während man träumt, da werden alle möglichen Dinge erlebt, man sieht alle möglichen Dinge, man fühlt alles Mögliche. Und wenn man aufwacht, dann begreift man, dies war ein Traum und weiß, da war kein wahres Wesen darin, da steckte kein wahres Wesen in diesen Dingen. Ähnlich ist es, verhält es sich damit eben, wenn man die Verwirklichung erlangt. Wenn man Verwirklichung erlangt, versteht man, dass die Dinge kein wahres Wesen haben. Anders als im Traum allerdings verschwinden sie dann nicht. Ja, also wenn man vom Traum aufwacht, ist das alles, was man im Traum erlebt hat, weg. Also dadurch, dass man die Verwirklichung erlangt, verschwinden die Dinge nicht einfach. Es ist ähnlich so, wie wenn man in einem Traum mitbekommt, dass man träumt. Also wenn man sich bewusst ist, dass man träumt im Traum, dann haben die Dinge, die dort erlebt werden, keine Festigkeit mehr für einen. Es ist so, dass wenn eben Verwirklichung erlangt ist, die relative Wirklichkeit nicht verschwindet. Die ist deswegen nicht mehr da. Es ist nicht so, dass sie dann nicht mehr da ist. Es ist nur so, dass sie dann keinen Schaden mehr zufügt, sozusagen. Dass also da nichts, keine Gefahr mehr droht von irgendetwas. Und es ist zum Beispiel so, dass bei einem Lama, der wirklich Verwirklichung erlangt hat, da verhält es sich nicht so, dass er dann aufgrund von Gewohnheitstendenzen Träume erlebt. Es ist nicht so, dass dann im Traum die Gewohnheitstendenzen seine Träume bestimmen, sondern auch im Traum ist ihm bewusst, dass es ein Traum ist. Also das ist dann, das ist erkannt und dementsprechend wird der Traum nicht als bedrohlich oder sonst irgendwas erlebt. Es ist nicht so, dass ein realisierter Lama keine Träume mehr hat. Der hat genauso Träume wie wir. Das ist eben aufgrund eines physiologischen Zustandes, wenn man eben einen Körper hat und ein Bewusstsein, dann ist es normal, dass Träume sich einstellen. Das ist eine physiologische Sache, die einfach so abläuft. Aber dann eben im Traum wird der Traum als das erkannt, was es ist, ein Traum. Also da ist kein Festhalten an einer Realität vorhanden. Und es ist eben ganz wichtig, dass man hier auch versteht, dass wenn hier die Rede ist von einem Selbst, ja, also ich, dann ist es eben. Und dann wird im Buddhismus eben gelehrt, dass es die Wesenlosigkeit, die Ichlosigkeit, dass es hier kein, das Ich nicht wirklich gibt. Wenn hier von der Leerheit gesprochen wird in diesem Zusammenhang, dann bedeutet die Leerheit nicht, dass da gar nichts gibt. Ja, dass da überhaupt nichts vorhanden wäre. Es geht hier darum, eben das Ich-Anhaften zu verstehen, also das Ich-Anhaften zu überwinden. Und es ist ja auch auf dieser Basis, dass man hier eben ein Ich hat, an dem Ich anhaftet und dadurch durch Samsara sich hindurch bewegt, dass man eben auf der Basis dieses Ich dann Zuflucht nimmt. Das ist die Grundlage, von der ausgehend man eben Zuflucht nimmt. Ich nehme Zuflucht. Und um hier eben daran zu arbeiten, auch an der Ich-Anhaftung, geht diese Zufluchtsformel, die wir hier verwendet haben heute Morgen, auch die ganz üblich ist, ja noch ein bisschen weiter. Die enthält ja auch das Bodhisattva-Gelübde. Also ganz allgemein ist die Zufluchtnahme so die beste Methode, mit unserer Problematik in Samsara umzugehen, denn es hilft einem, Samsara zu überwinden. Aber wenn man nur alleine Zuflucht nimmt, ich nehme Zuflucht, das alles auf sich selbst zentriert, ist nicht so viel Kraft dahinter. Deswegen gibt es noch diesen zweiten Satz, der auch vorkommt, eben durch den Verdienst von mir, wie Freigebigkeit und die anderen befreienden Handlungen, zum Wohl der Wesen Buddhaschaft zu verwirklichen. Das heißt, hier kommen die anderen Wesen ins Spiel, und das gibt eben eine viel stärkere Motivation, eine viel stärkere Kraft, die dahinter steckt. Es gibt hier eben, wenn man Zuflucht nimmt, ist es da eben zunächst einmal das Allerwichtigste, was zuerst kommt, ist, dass man hier versteht, dass es, wenn wir so in der Welt umschauen, wir alle möglichen Dinge unternehmen, um unser Wohlergehen zu erlangen, alle möglichen Methoden verwenden, damit es uns kurzfristig gut geht, aber hier nichts gibt, was wirklich dauerhaft dazu führt, dass wir leidfrei sind und ein gutes Leben führen. Und das ist es erstmal, was ganz essentiell wichtig ist zu verstehen am Anfang, damit man tatsächlich sich im Rahmen der Zuflucht ausrichten kann. Bei der ganzen Sache geht es nicht darum zu sagen, dass man die ganze Welt hinter sich lassen muss, dass alles an der Welt schlecht ist, die Welt ganz wegschieben, alles übel, sondern aber man muss verstehen, wie das Ganze funktioniert. Dann entsteht das, was eben oft als Entsagung übersetzt wird, was eigentlich bedeutet, dass Gewissheit in Bezug auf die Welt entstanden ist. Man weiß, wie die Welt funktioniert und deswegen erwartet man da auch nichts davon. Ja, also dass man hier nicht irgendwo was, man kennt die Welt und weiß, da gibt es nichts zu holen. Im Sinne von dauerhaftem Glück, weil alles veränderlich ist. Ja, man kann sich das an einem Beispiel verdeutlichen. Vielleicht ist das Beispiel gut, vielleicht ist es auch weniger gut, das müsst ihr selbst entscheiden. Aber so jemand wie er, der eben nicht wirklich darauf aufpasst, was er isst, und wenn da irgendjemand eben darauf achtet, der in seinem Umfeld, und dann sagt, das soll er nicht essen, also der weiß einfach jemand, was für ihn gesund ist oder was nicht. Er selbst kennt sich da nicht so wirklich aus. Und dann ist halt jemand dabei und der sagt, der weiß halt, das ist für seine Gesundheit schlecht und sagt ihm dann einfach, iss das nicht. Oder du musst das da essen, das isst du nicht. Und dann denkt er sich, so was Komisches, ja, der macht ihm Vorschriften. Das gefällt ihm dann nicht, wenn das so gesagt wird, ja. Wenn er dagegen alles Mögliche dann ausprobiert und er isst und dann merkt er mit der Zeit, okay, von den Sachen werde ich dick, die Sachen blähen mich auf, da habe ich Schmerzen davon oder das tut mir nicht gut, dann wird er mit der Zeit selber wissen, was gut für ihn ist und dann wird er sagen, nee, von dem möchte ich nichts, möchte lieber mehr von dem. Also das ist einfach so, dass man dann selber eine Empfindung davon kriegt, was für einen gut ist und was nicht. Man weiß dann definitiv, was gut ist und was nicht. Also und dann ist das Ganze keine Regel, die einem irgendjemand auferlegt. Und ähnlich mit dem Essen, eben auch mit Samsara, wenn man den Leuten sagt, Samsara ist schlecht, lass die Finger davon raus, so schnell wie es geht, alles weg. Das sind einfach irgendwelche Regeln, die will kein Mensch hören. Es geht darum, dass man selber es probiert, seine Erfahrung macht, versteht und dann von sich aus weiß, was gut für einen ist oder nicht. Ja, und so ist es dann eben, wenn jemand dann sagt, ist das nicht, das soll man nicht essen. Und dann denkt er sich, ja, sowas Komisches, ja, also haben sie hier so gute Bedingungen in Europa, da gibt's alles und da wird einem Vorschriften gemacht, ja, warum soll man jetzt die Sache nicht essen, ist doch genug für alle da. Und wenn einem halt nicht selber bewusst ist, dass das mit den eigenen Bedingungen des eigenen Körpers zu tun hat, dass das schlecht für einen ist, dann wird man da auch nicht verstehen, warum man diese Begierden nicht ausleben soll. Und auch schon auf dieser Weise kann man ja beobachten, wie viel Leid entsteht, ja, wenn man sich nicht in der Regel, wenn man da nicht drauf achtet und sich nicht bewusst ist, was gesund ist für den eigenen Körper und dann einfach sich nur alles herschafft, was sich nur irgendwie essen lässt, daraus entsteht bereits ja auch viel Leid. Da kann man ja auch sehen, wie Leute unter solchen Situationen durchaus dann gesundheitlich leiden. Und unsere ganzen Begierden, Wünsche, Hoffnungen auf geistiger Ebene, da gibt es keine Pause, die machen keine Pause. Und wenn es darum geht, dass hier eben keine Pause gemacht wird, dass es ständig stattfindet, womit hat es dann zu tun? Hat es damit zu tun, dass ständig Dinge da sind, die wir begehren? Oder müssen wir da auf uns schauen, auf unsere eigene Definition, wie wir selber funktionieren? Und das ist das Problem, das wir oft eben haben, wenn wir Lehrungen darüber gegeben werden, über die Nachteile des Daseinskreislaufs. Dann fassen wir das so auf, da muss man einfach aufpassen, wenn man das versteht. Sonst fassen wir das so auf, wie du darfst es nicht essen oder du da darfst es nicht darfst das nicht ausleben und alles weg, alles schlecht. Darum geht es dabei nicht. Es geht einfach darum, dass man selber versteht, wie das Ganze funktioniert. Und was wir tatsächlich brauchen, ist, dass wir einen Weg finden, wie wir Wohlergehen tatsächlich entwickeln können. Und dazu ist es eben nötig, dass wir uns selbstständig für uns selbst die Suche darauf machen und wirklich untersuchen, was ist gut für uns und was nicht. Es ist in unserem Leben so, dass unser Körper ist uns wichtig, unsere Existenz ist uns wichtig und es ist auch völlig korrekt. Aber worauf es ankommt, ist, dass wir in unserem Leben uns in der Welt einfach mal anschauen, ob es hier irgendwo ein dauerhaftes Glück gibt oder nicht, ob es hier in der Art und Weise, wie wir vorgehen, gibt, wo wir dauerhaft glücklich werden könnten oder nicht. Und wenn wir das schauen, stellen wir eben fest, da gibt es nur Dinge, die uns vorübergehend zufriedenstellen. Wenn wir das verstanden haben, ist es eben wichtig zu verstehen, dass wenn es da nichts gibt, wo man wirklich von der Wurzel her glücklich werden können und uns umschauen, wie die, und uns dann umschauen, wie die anderen Wesen in der Welt funktionieren, dann wird man sehen, ja, die machen alle so viele Anstrengungen, ohne dass es da irgendwie eine Hoffnung gibt, dass sich diese Resultate erfüllen, so wie sie das betreiben. Oder werden so viele Anstrengungen unternommen. Und dann versteht man auch, dass das für einen selbst auch keinen Sinn macht. Also man wird dann einfach überdrüssig der ganzen Situation und hat auch keine Lust mehr, eigentlich dieses Spiel mitzuspielen. Und wenn man sich dann eben ausrichtet und versteht, es gibt hier wirklich eine Möglichkeit, sich aus dieser ganzen Situation zu befreien und sich dann aus dieser Motivation heraus Zuflucht nimmt, das ist dann die eigentliche, die tatsächliche Zuflucht. Das ist dann wirkliche Zuflucht. Und wenn wir uns eben jetzt hier darauf ausrichten, hier diese unveränderliche Frucht, ob man sie jetzt Bruderschaft nennt oder die Bodhisattva-Stufen, was auch immer hier man sich, worauf man sich ausrichtet, was man hier erreichen will, natürlich ist sie für uns vorübergehend nicht zugänglich. Also wir können die nicht direkt erreichen. Aber das ist eben der Punkt, wo wir uns ausrichten können auf die drei Juwelen, eben Dharma und einerseits der Buddha als die Frucht, die eben letztlich erreicht werden soll, und dann eben Dharma und Sangha, die uns dann auf vorübergehenden Ebene zugänglich sind. Eben Buddhaschaft tatsächlich zu erlangen, ist abhängig von Ursachen und Bedingungen. Da sind Ursachen und Bedingungen nötig, um dieses Ziel zu erreichen. Die Ursachen und Bedingungen sind eben, ist die Zufluchtnahme zu Buddha, Dharma und Sangha. Und wir haben ja viel Erfahrung gesammelt in dieser Welt. Wir haben alle möglichen Arten von Ausbildung erhalten. Wir haben viel Geld aufgewendet, haben uns an Lehrer gestützt, gute Lehrer gesucht, unter ihrer Anleitung alles Mögliche gelernt, viele Bücher extra gelesen. Da waren viele Anstrengungen im Spiel und wir haben hier auch viele Qualitäten entwickelt. Aber das sind viele Ursachen und Bedingungen, die zusammengekommen sind. Hier ist auch schon nachvollziehbar, die Ursachen und Bedingungen, die dazu führen, dass man Allwissenheit erlangt, die sind relativ schwierig zusammenzubringen. Das ist aus unserer Erfahrung sicher nachvollziehbar. Und in dieser Weise, wenn wir dann eben verstehen, dass uns eben die Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha eine notwendige Unterstützung ist, eben, dass wenn wir das als Bedingung verstehen, um Buddhaschaft zu verwirklichen, dann wird uns das sehr helfen. Vor allem, wenn wir dann auch verstehen, wie der Dharma gelehrt wurde. Der Buddha hat den Dharma ja nicht aus Selbstzweck gelehrt. Der hat ihn nicht gelehrt, weil er sich etwas davon erhofft hat, sondern die Ausrichtung dabei war ja, um den Wesen zu helfen. Und wenn man dies versteht man, da ist etwas, was zu meinem Wohl oder zum Wohl von allen Wesen gelehrt wurde. Und dann versteht, wenn man dies versteht, entsteht Vertrauen und man kann die richtige Motivation entwickeln. Und das ist mal der erste Teil eben hier dieser Zufluchtsformeln, mit der man auch gleichzeitig Bodhicitta entwickelt. Nämlich, dass man hier so versteht, erst einmal, dass hier wirklich etwas gelehrt wurde, was uns einen Nutzen bringt, was uns hilft. Und darüber hinaus, eben auch in der zweiten Formulierung, wo es heißt, alles Heilsame wie Geben und Freigebigkeit und die anderen befreienden Qualitäten, die ich ausgeführt habe, mögen Ursache zum Erwachen der Wesen werden. Bei dieser Ausrichtung, das ist eben das, was gestern erklärt wurde, wie wichtig es ist, welchen Nutzen es bringt, sich auf andere Wesen auszurichten, hier das Wohl anderer Wesen in den Vordergrund zu stellen. Und er denkt, für sich selbst hat er so das Gefühl, dass das jetzt doch einigermaßen klar geworden ist in den letzten Tagen. Da wurde eben gestern dargelegt, der Unterschied zwischen buddhistischer und hinduistischer Sichtweise in Bezug auf Atman bzw. Selbst, und dass eben gesagt wurde, dass es durchaus ein Selbst gibt, aber eben nicht im Sinne eines Atman dauerhaft unveränderlich, dass hier eben durchaus Veränderungen stattfinden, dass es auch derjenige ist, der praktiziert, der sich wandelt auf dem Weg, dass hier Veränderungen eben möglich sind und dass es hier einerseits eben relativer Hinsicht das Selbst eben somit ein Selbst gibt, das wandelbar ist, das Selbst, das wahre Wesen auf absoluter Ebene, das verstehen wir jetzt noch nicht so direkt, aber das braucht uns keine Gedanken zu machen, oder brauchen uns deswegen keine Sorgen zu machen. Es ist wichtig, hier eben zu verstehen, dass das Selbst, so wie wir es jetzt hier haben, in einem Prozess ständiger Veränderung ist und wir hier damit arbeiten können und es wandeln können, eben hin zum Erwachen. Und es ist jetzt so, dass wir eben im Augenblick das Selbst in absoluter Hinsicht, im Rahmen absoluter Wirklichkeit, nicht das wahre Wesen, nicht wirklich verstehen. Aber das ist auch erstmal kein Problem. Das, was für uns auf unserer Ebene wichtig ist, ist eben das wahre Wesen im Rahmen der relativen Wirklichkeit gut zu verstehen. Was das wahre Wesen auf absoluter Ebene angeht, da heißt es, es gleicht dem Himmel. Das ist ein Beispiel, ja. Und wenn man sich den Himmel anschaut, dann wird jeder sagen, der Himmel ist blau, wenn man hochschaut, ja. Wenn man dann hochfliegt und dann sucht, wo ist dieses Blaue, je höher man kommt, man findet da nichts, was an sich blau ist. Hingegen, wenn man so den Tisch anfasst, den kann man anfassen, da findet man was. Aber wenn man da oben nach etwas Blauem sucht, wo man auch hinläuft, wo man diesen blauen Himmel sucht, den findet man nicht. Und in gleicher Weise ist es, wenn man eben das wahre Wesen auf absoluter Ebene versucht zu suchen. Da findet man so etwas nicht. Und das Wichtige ist eben daher, dass man dann im Kontext der relativen Wirklichkeit das selbst gut definiert und untersucht. Und wenn man das tut, wird man da ebenso wenig etwas finden letztlich. Und kommt dann eben dadurch, durch diese Untersuchung an, bei der absoluten Wirklichkeit. Und im Allgemeinen ist es so, dass wir eben so auf der Basis unseres Körpers funktionieren und dann eben sagen, das bin ich, hier ist das Anhaften eben an den Körper und unsere geistigen Prozesse und wie es gestern eben erklärt wurde, dass das sehr stark ist und hier eben auch instinktiv das Festhalten daran, dass diese Person, die sich hier selbst erlebt, unveränderlich ist. Und wenn wir dann zum Beispiel praktizieren, jetzt eine Praxis machen wie die auf Genresi, dann folgt unsere Vorstellung dieser Idee weiter. Aber in unserem Gedanklichen läuft es dann so und dann sagen wir, ich, dieses wie auch immer definierte Ich, an dem wir festhalten, das ist jetzt Genresi. Also wir wandeln dieses Ich in Genresi, tauschen das um. Und wenn wir so in der Art und Weise vorgehen und einfach jetzt sozusagen dieses Ich in diesem Körper umtauschen gegen das Ich in Form von Genresi und so meditieren, dann werden wir ganz allmählich Gewohnheitstendenzen, Gewohnheitsmuster in Bezug darauf entwickeln und Ich anhaften, an dieses neue Ich. Ja, man muss ja echt unterscheiden. Es geht nicht darum, dass hier jetzt der Körper ausgetauscht wird, sondern man tauscht den einen Körper gegen den anderen und hat jetzt hier den Körper von Genresi. Es geht hier darum, eben sich auszurichten auf Genresi, um dem Anhaften entgegenzuwirken. Also man haftet an diesem Körper an als einem Ich und dementsprechend richtet man sich aus auf die Vorstellung der Erscheinung von Genresi. Die Tala, ja. Es geht nicht darum, hier die Körper umzutauschen. Und man kann sich jetzt fragen, ob diese Vorstellung, bei der man sich geistig eben mit dem Geist arbeitet und sich selbst eben in der Form des Bodhisattva Genresi vorstellt, ob das hier einen Nutzen auch auf körperlicher Ebene bewirkt. Nun, man muss hier erstmal unterscheiden. Es gibt hier eben zwei Arten von unterschiedlichen Situationen. Es gibt eben aufgrund unserer Gedanken, unserer Vorstellungen, die sich im Geist drehen, gibt es bestimmte Krankheiten, die sich dann aufgrund geistiger Vorstellung, geistiger Gedanken auch auf körperlicher Ebene manifestieren. Das ist durchaus entspringen manche Krankheiten eben auch geistiger Natur oder haben eine geistige Ursache. Andere, die haben ihre Ursache eben in den körperlichen, physiologischen Bedingungen. Man muss da unterscheiden. In Bezug auf Erstere besteht hier ein Nutzen. Also hier gibt es verschiedene positive, negative geistige Zustände, die führen zu entsprechenden körperlichen, positiven oder negativen Erscheinungen, was wir ja selber auch sicher aus unserer eigenen Erfahrung nachvollziehen können. Und wenn man sich in der Meditation eben auf Shinresi ausrichtet, dann hat das einen positiven geistigen Effekt, der sich auch körperlich positiv manifestiert und somit dieser ersten Art von Krankheit oder Problemen auf körperlicher Natur entgegenwirkt. Ja, und mittlerweile weiß man das ja. Man weiß ja auch zum Beispiel, dass wenn man, also früher hat man das einfach nur gesagt, hat man diese Dinge gesagt und konnte das nicht auch belegen, aber heute eben mit wissenschaftlichen Methoden ist es ja in Krankenhäusern nachgewiesen, dass die geistigen Bedingungen einen sehr starken Einfluss auf körperliche Situationen haben können. Also man kann es direkt untersuchen, welche Dinge, wie körperliches Leid auch körperliche Probleme, geistiges Leid körperliche Probleme verursachen kann, zum Beispiel. Und früher schon gab es aber bereits diese Methoden, wo man eben dann zum Beispiel auf Lamas dann die Anleitung gegeben haben, man sollte Shinresi hier bei bestimmten Erkrankungen oder so, Shinresi hier meditieren oder dort meditieren. Also da gibt es bestimmte Schlüsselanweisungen, wie man eben vorgeht in der Anleitung. Aber wie gesagt, heutzutage kann man solche Dinge auch tatsächlich nachprüfen. Ja, wenn man, also diese Anleitung, wo der Lama sagt, Shinresi hier meditieren oder dort meditieren, solche Dinge, wenn man sowas gesagt kriegt, das fällt ein bisschen schwer, darauf zu vertrauen, da Vertrauen für zu fassen, dass das tatsächlich funktioniert. Aber eben jetzt heute, wenn diese Dinge überprüft werden oder wenn man eben jetzt weiß, wenn man hört, im Krankenhaus werden Untersuchungen gemacht, dass bestimmte Arten von geistigem Leid zu bestimmten Manifestationen führen. Das ist leicht nachzuvollziehen. Da hat man leicht Vertrauen drin. Und dass eben der Geist die Fähigkeit hat, durch eben positive, durch gute Einstellungen einen positiven Effekt hat und negative geistige Einstellungen einen negativen Effekt, das ist wichtig zu verstehen. Es ging ja eben auch darum, dass tatsächlich möglich ist, dass auch Lamas dann eben auch das so praktizieren, dass tatsächlich auch zum Beispiel Shinrezi sich körperlich manifestiert, dass der sichtbar ist auch von außen sogar. Ja? Auf jeden Fall, der Punkt ist, wenn eben aufgrund von geistigem Leid sich körperliche Krankheiten manifestieren, dann ist es eben so, dass man Medizin nehmen muss, weil man leidet, das ist eine Erfahrung von Leid. Dagegen, wenn aufgrund der Samadhi-Fähigkeit eines Lamas dann sich äußerlich Abbildungen von Shinrezi manifestieren, das ist eine Manifestation von Wohlergehen, da braucht man keine Medikamente. Und der Punkt ist einfach, wenn eben eine gute Haltung der Ausgangspunkt ist, wenn eine gute Motivation da ist, dann ist eben auch die Frucht entsprechend. Es ist also nicht aus einer guten Motivation, einer guten Einstellung, geistigen Haltung, ist das Ergebnis, das einem widerfährt, nicht negativ. Und 2007, da war er eben mit einer Gruppe von Leuten in Tibet, in Osttibet, in der Region Kham. Und dort gibt es eine Gegend, die heißt Yachen, und dort lebt eben Kenpo Achung. Kenpo Achung ist dort ein großer Meister, und dort praktizieren Zehntausende von Mönchen und Nonnen in der Region in Zurückgezogenheit. Und ja, sie haben sich eben unterhalten, waren mit der Gruppe dort, und er hat ihnen eben Anleitungen gegeben, auch zur Meditation, und das ging so ein bisschen. Und dann meinte er irgendwann, ja, ihr seid ja von wirklich sehr, sehr weit hierher gekommen. Also wir haben scheinbar eine sehr, sehr gute Verbindung. Und man, ja, ist ein bisschen vorgekommen, dass man ihn etwas besser sehen konnte. Und weil zuerst hatte in der Gruppe niemand etwas in der Art wahrgenommen gehabt. Und er hat dann eben die Gruppe gefragt, ja, seht ihr jetzt etwas? Fällt euch irgendwas Besonderes auf? Und dann haben sie ihn alle angeschaut, und alle in der Gruppe haben ganz deutlich auf der Stirn gesehen, dass hier eben die Abbildung von Shinrezi manifestiert wurde. Also so, wie man sie sonst irgendwo in Ton oder malt, wie man so ein Bild halt herstellt. Ja, also war ganz deutlich und klar, war hier auf seiner Stirn Shinrezi manifestiert. Und das, also sonst irgendwelche anderen Sachen hat man an ihm nicht gesehen, aber auf der Stirn eben dieses Shinrezi. Sie haben noch geguckt, ob sie irgendwo was anderes sehen, aber es war ganz deutlich eben Shinrezi zu erkennen. Also nicht nur er, sondern die ganze Gruppe haben das deutlich gesehen. Also ja, die anderen haben so Geschichten schon gehört, aber es war sehr beeindruckend, sowas alles selber mal zu sehen. Es gibt ja auch alle möglichen Filme, mittlerweile ja auch von Situationen, wo Meister ins Parinirvana eingehen, wo man eben alle möglichen Manifestationen sehen kann, also wo sie dann unterschiedliche Reliquien manifestieren oder in Bezug auf ihre Schädel Besonderheiten dann gibt. Euch allen ist ja auch das vom 16. Karma bekannt, als er eben ins Parinirvana einging und dann entsprechend sein Körper verbrannt wurde. Wurde ja alles verbrannt eben, aber sein Herz blieb zurück, also sein Herz ist komplett intakt geblieben. Und das ist auch heute noch, wird auch heute noch aufbewahrt eben dort, in einer kleinen Stupa. Wenn man sowas sieht, wenn sich das bewusst macht, ist es wichtig, sich auf diese Weise klarzumachen. Die Praxis hat einen Effekt, die hat eine starke Kraft, und das sich klarzumachen, hilft einem eben eine gute Motivation zu entwickeln für die Praxis. Also im Allgemeinen ist schon Motivation da, ist gar keine Frage. Aber es ist auch immer so ein bisschen Zweifel mit dabei. Und es ist ja sehr wichtig, hier diese Kraft zu verstärken, damit man dann die Motivation zu verstärken, um wirklich effektiv zu praktizieren. Also das sich auf die Abgeschiedenheit zu stützen, da gibt es zwei Arten, das zu verstehen. Das eine heißt eben, das erste, was man darunter verstehen kann, ist eben, dass wenn man in einer Situation ist, wie in einer Stadt oder so, wo es alle möglichen Dinge gibt, wo man alle Gelegenheiten hat, die man sich vorstellen kann, da ist es eben für bestimmte Leute sehr, sehr, wenn man so Neigungen hat, sehr schwierig, weil die einfach so viele Objekte gibt in Bezug auf die Begierden entstehen, dass man da einfach nie zur Ruhe kommt, weil der Geist immer vom einen zum nächsten springt und man gar nicht erst den Freiraum hat, irgendwie mal anzufangen, zur Ruhe zu kommen. Und für solche Leute ist es dann gut, erstmal in die Abgeschiedenheit zu gehen und dort tatsächlich ein bisschen in der Praxis stabil zu werden. Damit sie erstmal etwas weg sind von diesen vielen Einflüssen, sich diesen entziehen. Es ist keine Frage davon, dass der Geist dann ganz ruhig wird, ja. Aber er kommt ein bisschen mehr zur Ruhe und man kann dann eben eine Praxis erstmal entwickeln. Davon haben wir ja auch schon einiges an Erfahrung, das kennen wir, ja. Wenn man dann in der Stadt ist, da gibt es viel zu tun, man muss arbeiten, man muss sich um dieses kümmern, man muss sich um jenes kümmern, man muss darauf achten. Da ist immer irgendwas zu tun. Einerseits hat man Ängste und Sorgen, andererseits ist man einfach beschäftigt, man ist busy. Und das kennen wir ja alle, wie sowas funktioniert. Sei es jetzt, dass wir selbst so leben, sei es als Touristen. Das ist ja der Zweck von Tourismus. Wenn Touristen Städtetrips machen, dann ist immer viel, da rennt man von A nach B. Wenn man dagegen in einer ruhigen, ländlichen Gegend Urlaub macht, dann entspannt man sich und der Geist kommt zur Ruhe. Ja, also Buddhisten sind auch eine Art von Touristen. Ja, in den Anleitungen eben von 37 Praktiken noch hinzugefügt, da gibt es auch den einen Vers, wo es heißt, der Körper ist Gast in diesem Hotel, ja. Der Geist ist Gast im Hotel des Körpers. Auf jeden Fall, bei den Buddhisten ist es eben so, dass in den Erklärungen dort heißt es auch, wenn man dann in die Abgeschiedenheit geht, dass der Geist zur Ruhe kommt und allmählich klarer wird und dann eben Gewissheit über den Dharma entsteht. Das sind ja auch die Erklärungen, die dort gegeben werden. Das ist ganz in Übereinstimmung damit. Und wenn der Geist dann zur Ruhe kommt, sich entspannt in der Abgeschiedenheit, dann hat man auch den Freiraum, über Mitgefühl nachzudenken und Mitgefühl zu entwickeln erst einmal. Wenn man vollkommen beschäftigt ist und nur von A nach B rennt, da hat man einfach keine Gelegenheit dazu. Das ist einfach der Punkt. Also wenn so eine Situation ist, ist es gut, in die Abgeschiedenheit zu gehen, um dort zur Ruhe zu kommen und dann praktizieren zu können. Und die zweite Art von Abgeschiedenheit, die zielt mehr auf den Geist an sich, nämlich dass es darum geht, den Geist zur Ruhe zu bringen. Der Geist ist normalerweise begleitet von allen möglichen Geistesplagen, Geistestrübungen, Ärger, Zorn, was auch immer im Geist herumspukt. Und dass der Geist eben lernt, abgeschieden zu sein, nämlich von diesen. Also dass diese nicht den Geist völlig vereinnahmen, zur Unruhe bringen, sondern dass der Geist in Ruhe ist. In diesem Sinne in Abgeschiedenheit, dass der Geist an sich in Ruhe ist. Und man kann das ja auch ganz, ganz gut beobachten, wenn man den ganzen Tag beschäftigt ist und alles jenes macht, sich um alle möglichen Dinge Gedanken macht, dann braucht man am Abend seinen Schlaf, man braucht dann einfach Erholung, man muss sich ausruhen. Der Geist braucht dann seine Ruhe. Wenn man braucht diese Abgeschiedenheit, dann, bei manchen Leuten ist es ja so, wenn die den ganzen Tag beschäftigt sind und die kommen dann selbst abends noch nicht mal zur Ruhe, da gehen die Gedanken weiter und diese Beschäftigung läuft weiter und da gibt es keine Erholung, da findet keine da ist keine Abgeschiedenheit im Sinne des Geistes da, dass hier eben einfach mal der Geist auch zur Ruhe kommt und sich entspannt. Das ist quasi eine äußere Abgeschiedenheit und eine innere Abgeschiedenheit. Ja. Und was diese innere Abgeschiedenheit angeht, die ist halt für uns recht, recht schwer erstmal zu bewerkstelligen. Sicher, wir wollen, dass der Geist entspannt ist, ruhig ist, aber wenn wir dann sagen, so, ich muss mich jetzt entspannen, dann wird das nicht funktionieren. Dann setzen wir den Geist mehr unter Druck und dann ist er nicht entspannt, ganz automatisch. Und dann kann es eben einfach sinnvoll sein, äußere Bedingungen zu schaffen, die uns das erlauben, dass der Geist sich beruhigt. Und zunächst mal ist es wichtig zu verstehen, dass in Bezug auf Mitgefühl, dass es nichts ist, was wir neu schaffen müssten. Also dass Mitgefühl etwas ist, was eine Eigenschaft ist, die unserem Geiststrom eigen ist. Das heißt, wenn wir geboren werden, wenn wir auf die Welt kommen, dann ist die Anlage, in unserer Anlage bereits die Mitgefühl dem Wesen nach vorhanden. Es ist lediglich so, dass wir, also das bekommen wir quasi mit von unseren Eltern schon. Wenn wir jetzt dann aufwachsen, so wie gestern erzählt wurde, wie sich langsam die ganzen Gewohnheiten ausbilden, ja, man hängt an den Eltern fest und an dem Umfeld, das entwickelt sich langsam und man sieht die anderen als etwas anderes, was außerhalb ist. Und wenn diese ganzen Gewohnheitstendenzen sich entwickeln, die auch mit der Ich-Anhaftung zu tun haben, dann entwickelt man hier eben bestimmte Gewohnheiten in dieser Richtung, die ausgeprägt werden. Das heißt, die Gewohnheit des Mitgefühls wird keine bestimmte Gewohnheitstendenz entwickelt, sondern nur es werden die Gewohnheitstendenzen der Ich-Anhaftung, die der eigentlich diametral gegenüberstehen, entwickelt. Also das Entscheidende ist, dass durch das Ich-Anhaften, ja, indem du langsam, am Anfang hatten wir gestern gesagt, das Ich-Anhaften ist erstmal noch nicht da. Du hast, kleine Kinder haben kein Ich-Anhaften an sich. Und das entwickelt sich langsam, dass sie an ihren Eltern festhalten, an ihren Dingen. Und dann kommt irgendwann auch hinzu, dass sie Sachen als mein definieren und andere Leute als anders, abgetrennt von ihnen. Und da ist das ist wichtig zu verstehen, erstmal, um den weiteren fortlaufenden Zusammenhang zu verstehen. Aber ist es nicht so, dass ein Kind, wenn es zur Welt kommt, Liebe für die Mutter empfindet? So, jetzt noch ein letztes Wort, bevor wir dann Mittag essen. Er sagt es ja eben immer wieder, dass es da, was jetzt über die fünf Sinneswahrnehmungen auf körperlicher Ebene wahrgenommen wird, an Gefühlen, an Positiven, da gibt es nicht wirklich irgendetwas zu erhoffen und da gibt es nichts Dauerhaftes. Aber der Punkt ist, wenn man das sagt, das wird oft so verstanden als, das ist nichts, ja, da gibt es überhaupt nichts, das ist alles Mist. So ist es nicht aufzufassen. Natürlich, der Punkt ist, dass man, warum das gesagt wird, ist, dass es da nichts gibt, was irgendwie unveränderlich wäre. Da gibt es einfach nichts, was irgendwie außer vorübergehend mal kurz Wohlergehen bringt. Dahingegen, wenn man sich auf den Geist ausrichtet, da ist es hundertprozentig so, dass man hier Wohlergehen erlangen kann. Hier gibt es die Methoden, durch die Arbeit mit dem Geist tatsächlich hundertprozentig dauerhaft Wohlergehen zu erlangen. Vorübergehend muss man sich aber man muss sich auf das, was von vorübergehender Natur ist, nämlich den Körper stützen. Das ist sehr wichtig. Der Körper ist wichtig. Es ist wichtig, den am Leben zu erhalten. Es ist wichtig, den zu haben, mit dem arbeiten zu können. Dass man Wohlergeben auf Basis des Geistes erlangen kann, es ist auch nicht nur sozusagen ein Hinhalten auf irgendeine mögliche Zukunft, die sich nicht einstellt, sondern wenn man anfängt, damit zu arbeiten, spürt man direkt schon die Verbesserung. Man fühlt diese Veränderung in diese Richtung.
Chidamo amen landrum pala.